Erste neue Nachricht. Heute 9.40 Uhr.
Hi Heiko, ich bin's, Jana. Was mir noch eingefallen ist, ganz am Anfang müsstest du noch den Titel einbauen. Ich habe mich jetzt entschieden für Die ganze Welt hat sich verschworen, ein Close Reading des Falles um Eliza Lam. Ein Feature von Heiko Beer. Das wäre es dann auch schon ganz schlicht. Einfach am Anfang des Features. Okay, bis später.
Nächste Station. Münster-Albachen.
Ich bin auf dem Weg nach Münster. Oder besser, ein kleiner Ort in der Nähe von Münster. Dort lebt Thomas Grüter. Er ist Autor des Buches Freimaurer, Illuminaten und andere Verschwörer. Man könnte es ein Standardwerk nennen. Besonders der Untertitel hat mich angesprochen. Wie Verschwörungstheorien funktionieren.
Oh. Guten Tag.
Thomas Grüter.
Entschuldigen Sie die Verspätung.
Ja, kein Problem. Ich hoffe, Sie haben kein Problem mit Hunden.
Nee.
Ja, okay.
Soll ich Schuhe ausziehen oder?
Dann brauchen Sie nicht. Nee, nicht hier unten. Das ist kein Problem.
Wir sitzen in seinem Arbeitszimmer mit Schuhen. Ich möchte mit ihm über ein Video sprechen, über das ich im Internet gestolpert bin.
Kaffee oder ein Wasser oder so?
Ja, gerne. Kaffee.
Ja,
gerne.
Ja.
Das Video und die sich daran angeschlossene Geschichte hat in den letzten Jahren eine wahre Flut an Reaktionen hervorgerufen, besonders im Netz. In den großen Medien tauchte der Fall kurz auf, verschwand aber schnell wieder in der Versenkung. Das Netz und seine User aber haben sich regelrecht festgebissen an diesem mysteriösen Fall um eine junge Kanadierin, die ein tragisches Ende genommen hat. Von diesem Video, von diesem Fall möchte ich ausgehen. Ich gehe den Verzweigungen nach, die von diesem Punkt aus ins Netz ragen, in all seinen mal schrägen, mal absurden, mal fast schon beängstigenden Verästelungen. Ich möchte herausfinden, wie das Netz mit seinen multimedialen, ewig verzweigenden Gedankenströmen auf uns wirkt und was das für das gesellschaftliche Klima bedeutet. Ich habe da böse Vorahnungen.
Jede Generation nutzt eben nur die Möglichkeiten der Medien, die ihnen zur Verfügung stehen. Die zugrunde liegenden sozusagen geistigen Prozesse sind immer die gleichen.
Wie sind die?
Alles, was die Menschen eben emotional anspricht, etwas, was furchtbar ist, etwas, was grauenhaft ist, etwas, was die Fantasie anregt, das sorgt natürlich dafür, dass Spekulationen aufkommen. Die interessantesten dieser Spekulationen werden veröffentlicht und rufen bei den Leuten weitere Bilder hervor. Es muss ja nur zu den wenigen Fixpunkten passen, die wir noch rekonstruieren können. Dazwischen tut sich eben ein weites Feld auf.
Ein Feld, das sich stetig vergrößert, mit jedem weiteren Kommentar, mit jedem Gedankengang. Ob es ganze YouTube-Videos sind oder Kommentare, Tweets, Blogpostings, Artikel, Beiträge, einzelne Sätze und Fragen, lange Gedankengänge. Jede Äußerung fügt etwas hinzu zum Gesamtbild. Ein pulsierendes, ewig wachsendes Gedankenknäuel. Ich möchte tief einsteigen in die Matrix dieses einzelnen Falls und möglichst vielen labyrinthischen Bewegungen folgen, die vom Zentrum in alle Richtungen hinwegstreben. Eine Art Close Reading. Details ernst nehmen, die Gedanken der User ernst nehmen, die ja im Grunde nur eins versuchen, Sinn herzustellen.
Nicht Lamb mit B? Nee.
Reden wir erst einmal über das, was die Geschichte um Eliza Lam überhaupt erst weltweit bekannt gemacht hat. Reden wir also über das Video, das Millionen Menschen gesehen haben.
Das heißt 14 Millionen, ja, schon eine ganze Menge.
Tendenz nach wie vor steigend, aktuell knapp 15 Millionen.
Ja, darf ich mal eben ein bisschen auf die Kommentare noch gucken?
Ja.
Erstmal, wie viele Kommentare? 14.000, ja.
Auch hier natürlich, Tendenz steigend. Und viele, sehr viele breiten da vor allem Verschwörungsszenarien aus, was tatsächlich passiert ist, wer dahinter steckt, was das alles bedeutet. Was also ist das für ein Video? Ein Dennis Romero hat es bei YouTube hochgeladen, im Februar 2013. In seinem Kanal gibt es sonst zum Beispiel ein 7-sekündiges Video über Obama in Los Angeles, das gut 300 Leute gesehen haben, oder 18 Sekunden eines DJ-Sets von Paris Hilton, was knapp 600 Leute interessiert. Man kann also sagen, so weit, so unauffällig, dieser Kanal. Aber dann eben auch dieses Video namens Eliza Lam Video, 4 Minuten lang. Was passiert da? Was gibt es zu sehen? Feldversuch mit Armin Pfahl-Trober, Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Dort treffen wir uns. Er ist Soziologe, Politikwissenschaftler. Er setzt sich seit Jahrzehnten mit Verschwörungstheorien auseinander. Er hat zum Thema promoviert.
Machen Sie schon die Aufzeichnung?
Ich zeichne jetzt einfach schon
so. Ach so, Sie sind schon mittendrin. Ach so, das machen wir jetzt.
Ich lasse einfach mitlaufen jetzt.
Okay, ja.
Wir sitzen in der Bibliothek.
Also wenn ich es so wie im Deutschunterricht sozusagen...
Ja, bitte.
Wenn man das Video sich in der Gesamtschau anschaut, dann ist es eigentlich nicht besonders ungewöhnlich. Man sieht ja nur eine Frau, die in einen Fahrstuhl einsteigt, versucht den Fahrstuhl in Bewegung zu setzen. Das funktioniert erkennbar nicht. Dann geht sie raus und wieder rein.
Das ist tatsächlich die Zusammenfassung. Mehr Details folgen. Mich interessiert erst einmal die reine Oberfläche, die Optik, die Ästhetik. Noch ein Feldversuch. Mit Sven von Reden, Filmkritiker aus Köln.
Also ich soll jetzt was sagen, während ich das gucke. Das ist ja irgendwie Multitasking.
Ja, ich weiß. Wir probieren das einfach jetzt mal.
Er sieht das Video in diesem Moment zum ersten Mal.
Also jetzt, während es läuft, nur beschreiben oder auch schon kommentieren?
Beides, was dir einfach einfällt.
Ja, ist das kompliziert.
Ja, ich weiß. Ich hole jetzt viel aus dir raus.
Läuft schon,
läuft.
Oder was?
Ach so.
Erste Überraschung, kein Ton. Dies ist tatsächlich ein verpixelter, körniger Stummfilm, den fast 15 Millionen Menschen gesehen haben.
Man erwartet auf jeden Fall die ganze Zeit, dass jetzt irgendwas ganz Schlimmes passiert.
Unten läuft ein verschwommener Timer mit. Die einzelnen Zahlen sind nicht erkennbar. Aber er bewegt sich. Genauso wie die Frau.
Ja, sie versucht, den Fahrstuhl in Bewegung zu setzen, aber es bewegt sich nichts. Sie stellt sich in den Fahrstuhl, stellt sich so, dass sie von außen nicht zu sehen ist, versucht nochmal, die Fahrstuhlknöpfe zu drücken. Das ist eigentlich alles, was man sehen kann,
sagt Verschwörungshistoriker Grüter.
Sie hat also nie in die Kamera geguckt. Sie hat also offensichtlich von der Kamera keine Notiz genommen. Das ist eine Möglichkeit, ist, dass die Kamera nicht zu sehen ist. Normalerweise würde man in ein blankes Kameraauge, wenn man sieht, eigentlich reingucken. Also wenn ich ein Kameraüberwachungsauge sehe, dann werfe ich zumindest kurz einen Blick drauf, dass es hier nicht passiert.
So geht es also los mit den Abweichungen, indem man eigene Handlungen als Norm voraussetzt und jede Abweichung davon als zumindest seltsam, vielleicht sogar mysteriös einschätzt. Dann beginnt die Frau im Video mit schlängelnden Hand- und Armbewegungen. Oder in der Beschreibung von Professor Pfahl-Trober, sie
macht aber in einer bestimmten Situation sehr merkwürdige Handbewegungen, die auf eine Angst- oder Abwehrhaltung schließen lassen. Es ist aber nicht erkennbar, dass sie von irgendjemandem bedroht wird. Es gibt also nicht irgendwie einen Schatten oder einen Gegenstand oder einen Körperteil, der in diesem Video zu sehen ist.
Er beschreibt interessanterweise, was alles nicht zu sehen ist. Er versucht, die Lücken zu füllen, die dieses scheinbar banale Video zeigt.
Diese Abwehrbewegungen oder diese Sprechsituation oder diese sich in der Ecke verstecken Situation, das deutet ja auf irgendein Bedrohungsgefühl von ihr hin. Das lässt sich natürlich da nicht erklären.
Das lässt sich nicht erklären. Hier sind wir bei einem Kernpunkt der Faszination um Olaysa Lam. Diese nicht erklärlichen Details werden mir bald schon über den Kopf wachsen. Sie drückt in schneller Abfolge und scheinbar wahllos die Tasten des Aufzugs, der sich jedoch offensichtlich nicht bewegt. Sie verlässt den Fahrstuhl und gestikuliert, tritt aus dem Bild, verschwindet für Sekunden. Betritt wieder den Fahrstuhl, verlässt ihn wieder, es bleibt ein leerer Fahrstuhl zurück. Die Türen schließen sich jetzt plötzlich. Das Video an sich, es ist gruselig. Dass es ihr letztes Lebenszeichen sein wird, lädt das Video dann erst recht mit immenser Bedeutung auf. Aber erstmal zurück zum Video. Widmen wir uns also der Ästhetik mit dem Filmexperten Sven von Reden.
Dass eine Asiatin ist, erinnert mich das irgendwie an diverse japanische Horrorfilme.
Japanische Horrorfilme sind ein eigenes Genre im Kino. Oft spielen sie mit paranormalen Begleitumständen, mit dem Unsagbaren, dem Unerklärlichen. Die Bedrohung steigt wie die Flut. Die Protagonisten, oft junge Frauen, sind hilflos ausgeliefert. Und dieses unscheinbare Video löst die gleichen Reflexe aus. Wie kommt das? Zunächst mal die Perspektive.
Diese Überwachungskamera-Bilder sind ja typisch bei irgendwelchen Horrorfilmen oder Thrillern oder so, weil da kann man eben auch gerade damit spielen, dass man es eben nicht so genau sieht bei der Auflösung. Das ist ja so ein Auge, was im Prinzip ja keine subjektive ist. Also da ist ja kein Kameramann hinter, der das irgendwo drauf richtet, sondern das ist ja im Prinzip so eine Art totes Auge, was aber irgendwie so allwissend irgendwie ist. Das macht das natürlich in verschiedenerlei Hinsicht unheimlich.
In meinem Kopf fallen die dokumentarischen Bilder plötzlich zusammen mit meinen erinnerten, fiktiven, inszenierten Bildern japanischer Horrorfilme. Der ganze Fall wird fiktionalisiert, auch hier, vor allem aufgrund der Erklärungslücken, die im YouTube-Video entstehen. Diese Fiktionalisierung des Falls ist auch eine Krücke für mich, das schafft Distanz. Ich ertappe mich dabei, immer wieder aus den Augen zu verlieren, dass es hier um einen Menschen geht, dem etwas Schreckliches passiert ist, mit einer Familie. Wenn ich mich umschaue, bin ich nicht der Einzige. Sofort stolpere ich über ein anderes Video, das mir der YouTube-Algorithmus diktiert. Hier wird Eliza Lambs Geschichte bereits fiktionalisiert.
Have a safe trip. Good luck. Love ya.
Eine junge Frau recherchiert zum Fall Eliza Lamb.
According to legend, a person has died in every room in this hotel. Which means every bed has been slept in by someone who has died.
Ein halbstündiger japanischer Trashfilm, der versucht, alles schockartig aufzuarbeiten, bevor er in einen Horrorfilm abdriftet. Aber zunächst ist es an der Zeit, die Geschichte von Eliza Lamb zu Ende zu erzählen. Die Geschichte, warum dieses auf den ersten Blick unauffällige Video um die Welt ging. Es geht also um den Kontext.
A grim discovery at a downtown LA hotel. Police say the body found in a hotel water tank is that of a 21-year-old Canadian tourist, Eliza Lamb.
A body found in one of the hotel's four water towers that feeds into the hotel's taps. She may have been there for weeks.
People staying at the hotel complained of low water pressure, so a maintenance worker.
Am 19. Februar 2013 wird die Leiche von Eliza Lamb gefunden. Schwimmend in einem Wassertank auf dem Dach des Hotels, in dem auch das Überwachungsvideo gefilmt wurde. Das Video, das von der Polizei veröffentlicht wird, zeigt sie das letzte Mal lebendig. Der Autopsiebericht, der im Internet öffentlich nachzulesen ist, erklärt Tod ohne äußere Einwirkungen. Und nun entstehen neue Lücken im Narrativ um Eliza Lamb. Um auf das Dach des Hotels zu gelangen, muss eine verschlossene Stahltür geöffnet werden, die wiederum mit einem Alarm gesichert ist. Um in den Tank zu gelangen, muss eine schwere Metallklappe geöffnet werden. Wie ist das der schmalen jungen Frau gelungen?
Hey everybody, it's me, John Lorden, and I'm back with Brain Scratch, and this is actually our third episode going into the mysterious case of Eliza Lamb.
Das ist John Lorden. Er ist verantwortlich für die ziemlich erfolgreiche YouTube-Reihe Brain Scratch. Er recherchiert umstrittene, manchmal mysteriöse Fälle und geht Verschwörungstheorien nach. Er hat schon den Tod des Nirvana-Sängers Kurt Cobain behandelt, unter uns lebende Außerirdische und in zahlreichen Beiträgen auch den Tod von Eliza Lamb. Warum ist das überhaupt nötig, frage ich ihn. Seine Antwort ist erstaunlich.
The news out here has really moved away from what I consider investigative reporting. They will investigate things in the simplest of manners. They will call the official and ask the questions to the official. But in terms of really scratching underneath the surface of those stories being told by these officials, our major media news sources are not doing any of that.
Das klingt wie eine Art Notwehr. Weil die seriösen Medien ihre Arbeit nicht tun, müssen Menschen wie John Lorden das übernehmen und die Fragen stellen, die nötig sind. Das ist eine sehr gängige Sichtweise in dieser Szene, merke ich. Es gibt unzählige Verschwörungsexperten im Netz. Sie betreiben YouTube-Kanäle, Podcasts, Blogs. Kein Fall ist zu banal, keine Erklärung zu absurd. Und der Fall von Eliza Lamb ist in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Treffpunkte für skurrile Erklärungsversuche geworden. Nun ist natürlich nicht jeder wirre Gedankengang direkt eine Verschwörungstheorie. Das sollte man erstmal klären. Die Theorie greift weiter, erklärt Experte Grüter in Münster.
Eine Verschwörungstheorie bedient erstmal Vorurteile. Das heißt, eine Verschwörungstheorie behauptet ja immer, es besteht eine Verschwörung, das heißt eine Absprache von verschiedenen Menschen untereinander, im Allgemeinen, um irgendetwas Unmoralisches, Böses oder Kriminelles zu begehen.
Professor Pfahl-Trober würde es auch lieber anders formulieren wollen, Verschwörungsvorstellung. Weil Verschwörungstheorie das Gedankenkonstrukt doch direkt etwas aufwertet. Generell gesagt, schlichte Fakten konkurrieren mit Verschwörungsvorstellungen. Das ist natürlich kein neues Phänomen, erklärt Verschwörungshistoriker Thomas Grüter.
Ja, das Problem hatten sie ja eigentlich immer schon. Also auch in den Zeiten, in denen es nur Zeitungen gab, musste man immer damit rechnen, dass das, was man in der Zeitung las, nicht hundertprozentig richtig war. wenn Sie überhaupt an die Anfänge denken, der Zeitungen jetzt vor einigen hundert Jahren, da wurden Neuigkeiten im Wesentlichen über Flugblätter verteilt. Damit machten die Drucker damals, als der Druck noch neu war, sehr viel Geld. Viel mehr als mit Büchern.
Die Historie von Verschwörungstheorien geht allerdings noch weiter zurück. Bis in die Antike. Die Theorien ziehen sich durch alle Schichten, unabhängig von Bildung oder sozialem Status. Oft ist eine Krise der Auslöser. Handy, mal eben kurz abhören.
Hi Heiko, ich bin's nochmal Jana. Ich bin jetzt auf Seite 10 und mir wäre wichtig, dass du hier nochmal genau unterscheidest. Also einmal zwischen den Verschwörungsvorstellungen, das erklärst du ja auch vorher, und Verschwörungsideologien, die eben politisch oder religiös konnotiert sind. Daraus ergeben sich ja dann auch Verfolgung und Vernichtung und ich finde, das kannst du nicht so ganz nebeneinander stehen lassen. Also geh doch ein bisschen noch auf die verschiedenen Abstufungen von Verschwörungstheorien ein. Das fände ich ganz gut. Okay, bis später. Tschüss.
Im europäischen Mittelalter etwa kursierte die Vorstellung, dass die Juden Brunnen vergiften würden und für den Ausbruch der Pest verantwortlich seien. Eine hartnäckige, bösartige Theorie, weil sie aus Sicht der Verschwörungsanhänger in letzter Konsequenz kaum zu widerlegen ist. Selbst wenn man alle Brunnen beobachten würde, würden die Juden eben doch noch eine Möglichkeit finden, sich Zugang zu verschaffen. Eine absolut hermetische Weltsicht. Und aufgrund des klaren Ziels der Verfolgung einer Minderheit, sicherlich politisch motiviert. Ein weiteres historisches Beispiel, der sogenannte Pulververrat. Britische Katholiken versuchten 1605 den protestantischen König James und das gesamte Parlament in die Luft zu jagen. Einer der Verschwörer war Guy Fawkes. Er ist heute vor allem als Maske bekannt, auf Demonstrationen als Symbol für Anonymous, aber das nur nebenbei. Umstritten ist bis heute, ob Robert Cecil, der First Earl of Salisbury, Teil der Verschwörung war oder nicht. Es ist nicht mehr zu klären und genau deshalb Anlass für wüsteste Verschwörungstheorien, allerdings eher ein Betätigungsfeld für Akademiker. Gerade im Vergleich zur Brunnenvergiftungsideologie eine fast schon harmlose, weil letztlich nach all den Jahrhunderten konsequenzlose Verschwörungsidee. Ein letztes Beispiel, Jack the Ripper. Ein bis heute weltbekannter Serienkiller. Im Herbst 1888 ermordete er 5 Prostituierte. Die Palette der Verdächtigen reicht von polnischer geisteskranker Einwanderer über russischer Arzt und homosexueller Anwalt bis hin zum Autor von Alice im Wunderland, Lewis Carroll. Sehr offensichtlich, es geht hier immer um Feindbilder. Das ist überhaupt eine wichtige Regel für Verschwörungsanhänger. Der offensichtlichste Verdächtige meines Weltbildes ist immer der Täter. Jack the Rippers Identität ist bis heute nicht geklärt. Kehren wir zurück ins Heute. Nun hat sich einiges verändert. Es braucht keine Druckereien mehr, um Verschwörungsideen zu verbreiten. Jeder kann sein digitales Flugblatt, seine eigene hochprivate Verschwörungstheorie ins Netz stellen. Inhaltlich gibt es absolut kein Halten mehr. Im Gegenteil, gerade die absurden, völlig abseitigen Gedankengänge üben eine große Anziehungskraft aus. Und der sehr spezielle Kontext im Fall Eliza Lam befeuert sie auf eine sehr spezielle Weise. Kontext heißt in diesem Fall vor allem aber ganz konkret der Ort des Geschehens.
Hello, my name is Denise Hamilton.
Lange Jahre war Hamilton Reporterin bei der Los Angeles Times. Heute schreibt sie sogenannte Noir Crime Fiction. Ihre Geschichten basieren oft auf ihren Erlebnissen als Journalistin und auf wahren Kriminalfällen. Auch sie hat sich bereits mit Eliza Lam beschäftigt.
And I think in this case yet again Los Angeles plays the femme fatale in so many ways, luring Eliza Lam down to LA to discover its beauties.
Die Stadt als Charakter, Los Angeles als femme fatale, die Eliza Lam in ein ganz besonderes Hotel in Downtown LA zieht, das Cecil Hotel. Erbaut 1927, ein seit vielen Jahren heruntergekommenes Etablissement, aus dem sich immer wieder Menschen in den Tod gestürzt haben. Denise Hamilton verfolgt die Geschichte des Hotels seit Jahren.
There have also been 2 serial killers who stayed at the Cecil Hotel. The first one was Richard Ramirez, who was known as the Night Stalker. He terrorized Los Angeles in 1985. He would break into people's homes and rape and stab and kill people.
In einem Land, das seit jeher von Serienkillern fasziniert ist, hat Richard Ramirez, besonders in Kalifornien, die dunklen Fantasien beflügelt.
Police in Los Angeles believe they have their man.
Innerhalb eines halben Jahres drang Ramirez 1985 in Wohnungen ein, wahllos, und ermordete so insgesamt 16 Menschen mit unglaublicher Gewalt. In dieser Zeit lebte er im gleichen Hotel, in dem Jahrzehnte später Eliza Lamb zu Tode kam. Beide wahrscheinlich aus den gleichen Gründen. Es ist eine billige Absteige. Und dann, nur wenige Jahre später, suchte gegen jede Wahrscheinlichkeit ein zweiter Serienkiller Unterschlupf im Cecil Hotel. Der Österreicher Richard Unterweger. Er war Journalist und tötete 3 Frauen. Die Möglichkeit, dass er bewusst nach dem Nightstalker hier abstieg, ist nicht komplett unwahrscheinlich.
Then in 1991, another serial killer, Jack Unterweger, who was Austrian, he stayed at the Cecil Hotel. Did he know that Richard Ramirez had stayed there, the Nightstalker? I don't know. Jack Unterweger killed a lot of prostitutes in Vienna. And then when he was in Los Angeles, he picked up 3 prostitutes in Los Angeles around the corner from the Cecil Hotel. Once you start putting it all together, it just becomes very creepy. And why is it that all this kind of trauma and unhappiness and crime and murder happens there? At the Cecil Hotel, you know, is it just a cursed spot of land? Did someone put a curse on it? Is it a portal to the underworld?
Denise Hamilton hat natürlich eine sehr spezielle Perspektive. Sie beschreibt den Fall aus der Sicht der Romanautorin, die reale Ereignisse immer nur als Basis nimmt, als Ausgangspunkt, um ihre Fantasie von dort aus weiter zu entfalten. Der Fluch des Cecil Hotel? Das Hotel als Portal in die Unterwelt? Oder doch eher grauenhafte Zufälle, kombiniert mit dem Ruf der seinerzeit düsteren Gegend, die auf gewisse Menschen anziehend gewirkt haben muss. Und das Cecil Hotel als Inbegriff des anonymen Rückzugsorts, an dem man sich sicher fühlen kann. Was ist realistischer? Oder was ist das faszinierendere Narrativ? Aus Sicht einer fiktionalen Autorin ist die Antwort natürlich eindeutig. Nochmal Denise Hamilton mit vielen Anschlussfragen.
I'm sure that already right now there is a book and a screenplay being written about Eliza Lamb and the Cecil Hotel. I think it's a perfect framework upon which to erect a work of fiction. It has all the archetypes of crime fiction, noir, Los Angeles, historical fiction. There's endless possibilities for who the murderer could be.
Was heißt das für mich? Setzen wir die Welt lieber aus Spekulationen zusammen, aus Ableitungen, und seien sie noch so absurd? Stückeln wir uns unseren Weltzugang zusammen wie eine fiktive, gern auch grausame und zynische B-Movie-Adaption eines mittelmäßig geschriebenen Action-Mystery-Thrillers? Und ist es das Netz, das diesem Drang Vorschub leistet mit seinen unübersehbaren Anknüpfungspunkten? Weiter im Netz. Ein Auszug aus einem anderen Verschwörungskanal auf YouTube. Es geht um den Tod von Eliza Lamb und die Illuminaten, beziehungsweise des Teufels rechte Hand.
You know, I get into a lot of the quote Illuminati stuff, you know, the Illuminati symbols and whatnot. But really, you know, these people go by many names. But essentially what they are the devil's hands here on this planet. They are building Satan's kingdom and they've been doing it for a very, very, very long time.
Ich bin bei einer sehr langlebigen Verschwörungstheorie gelandet. Die Illuminaten sind eine historisch verbürgte Geheimgesellschaft aus Ingolstadt. 1776 gegründet, 1785 verboten. Angeblich haben sie auch die Gründung der USA mit beeinflusst. Der Fakt, dass der amerikanische Unabhängigkeitskrieg ein Jahr vor der Gründung der Illuminaten begann, spielt keinerlei Rolle.
To see the prison, you have to know you're imprisoned, if that makes any sense. You know what I mean? So once you see it, once you get it, and once you know it, you know, you'll see it everywhere and you'll start to, it'll all start to make sense.
Seit gut 230 Jahren also hält sich die Theorie, dass die Mächtigen sich hier organisieren und die Welt lenken. Dabei hinterlassen sie immer wieder Symbole. Wie auch auf dem Dach des Hotels, auf dem Eliza Lamb starb, sagen die Theoretiker. Ein harmloses Graffito. sage ich.
So, interesting connections, and these things happen a lot.
Ganz genau. Es gibt Symbole seit Menschengedenken. Und der Wunsch, ein großes Ganzes aus diesen Symbolen zusammenzudenken, er wird nicht kleiner. Und wenn ein Fall wie Elisa Lambs Tod dermaßen viele Lücken und Symbole hinterlässt, bleibt nichts unversucht.
I wish to communicate with Elisa Lamb, who died in this water tank at Cecil Hotel.
Wenn Geisterbeschwörer zum Beispiel im Netz versuchen, Kontakt mit ihr aufzunehmen.
Is Elisa Lamb available for communication?
Dass das Video mit seinem Radiorauschen ein offensichtlicher, muss ich das extra sagen, Fake ist, spielt keine Rolle. Die Fantasie ist angestoßen. Es gibt kein Halten. Die große Suche nach Sinn geht weiter. Weiter im Netz. Mary St. Clair, die sich Resident Psychic Investigator nennt, hat einen fast schon altmodisch Blogpost geschrieben. Ich übersetze der Einfachheit halber aus dem Englischen. Plötzlich wurde mir schlecht, als ob ich mich übergeben müsste. Ich musste die Verbindung abbrechen, atmete tief durch und beruhigte mich. Ich realisierte, dass Elisa von starken negativen Energien umgeben war. Ich zögerte. Wenn Dämonen involviert sind, führe ich nie Untersuchungen durch. Aber ich wollte wissen, was mit ihr passiert war. Einige Stunden später war ich entspannt und konzentrierte mich auf Elisas Tod. In einem Close-up sah ich sie rote Stufen emporsteigen. Ich glaube, das waren die roten Stufen, die zu der Plattform führen, oberhalb des Wassertanks. Dann sah ich sie in einer seltsamen, fast schon kriechenden Position auf dem Wassertank. Sie war allein. Es gab keinen Killer, zumindest keinen lebendigen. Offensichtlich hatte sie niemand gezwungen. Sie tat alles freiwillig. Dann sah ich sie innerhalb des Wassertanks. Und ich sah sie kämpfen. Sie versuchte herauszuklettern. Dann verdunkelte sich das Bild für einige Minuten. Diese Phase der Dunkelheit repräsentierte zweifelsohne ihren Tod. Ich glaube, er kam schnell, nachdem sie in den Tank geklettert war. Was ich sah, war verstörend, aber ich versuchte, mich zu konzentrieren. Ich sah, da war mehr. Dann stiegen böse, graue Gesichter aus der Dunkelheit empor. Sie waren knöchern, fast schon Schädel, in einem halbtransparenten Grau. Ein Gesicht stach hervor. Man sieht es auf dem Überwachungsvideo, wenn man nah heranzoomt. Man sieht es, wenn Elisa Handbewegungen macht. Ich glaube, dieses Gesicht gehört dem sadistischen Unterweger. Die Frau, die sich Mary St. Clair nennt, stellt aus dem Faktum, dass Elisa Lamb im gleichen Hotel gelebt hat wie der Serienmörder Richard Unterweger, eine logische Konsequenz her. Da muss ja ein Zusammenhang sein. Sonst wäre, ja, was eigentlich? Was macht das mit mir, wenn es keine erkennbaren Zusammenhänge gibt, sondern schlicht nur Zufälle? Muss ich dann unbefriedigt zurückbleiben? Die Antworten im Netz sind selten ambivalent. Es geht um definitives, endgültiges. Ein dreiminütiges Erklärvideo, das den komplexen Fall herunterbricht, ziemlich lapidar und selbstsicher.
So today I will unravel the truth by bringing you to the most significant ways of how this incident could be done by a human.
Nur um danach die Geschichte des Hollywood-Films Now You See Me, in dem es um Gedankenkontrolle geht, nachzuerzählen. Nachdem länglich erklärt wird, dass man Menschen durch Hypnose mit auslösenden Worten manipulieren kann, dann die Erklärung. Neben dem Wassertank, in dem Elisa Lamb aufgefunden wurde, steht ein Graffito. Das ist dann auch schon die Lösung und der Beweis. Das Graffito ist das auslösende Wort, das Elisa Lamb dazu gezwungen hat, in den Tank zu steigen. Fall gelöst. Das übliche Vorgehen. Zwei Fakten werden zusammengezwungen, in die bestehende Theorie hineingepresst. Und kurz zur Erinnerung, das gleiche Graffito war eben noch der Beweis, dass die Illuminaten dahinter stecken. Ganz nach Belieben der persönlichen Lieblingsverschwörung. Manchmal verbirgt sich der Irrsinn und in diesem Bereich bewege ich mich gerade, machen wir uns für einen Moment nichts vor, allerdings auch im wissenschaftlichen Duktus. Predictive Programming. Die Idee dahinter: Fiktionale Inhalte bereiten die Bevölkerung auf ein Ereignis in der Zukunft vor. und den erwünschten Umgang damit. Es geht also um Massenmanipulation.
Hallo, hier ist nochmal Jana. Heiko, ich hätte noch kurz eine Anmerkung zum historischen Kontext, den du ja machst. Da gebe ich nur zu bedenken, dass natürlich immer, wenn neue Medien aufgekommen sind, ob nun Fotografie, Buchdruck, Radio, Fernsehen, gab es eigentlich immer Bewegungen, die da irgendwelche spirituellen Phänomene oder hypnoseartigen Manipulationen unterstellt haben. Also würde ich das jetzt nicht so ganz ahistorisch als komplettes neues Phänomen darstellen. Also das nur so als Anmerkung. Okay, bis später.
Wie funktioniert dieses Prinzip also konkret? In der US-Serie The Lone Gunman drohen zwei von Terroristen gekaperte Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers zu fliegen. Die Folge lief 6 Monate vor den tatsächlichen Attacken. Eine Fantasie von Drehbuchautoren, die wahr geworden ist, sage ich. Predictive Programming, sagen Verschwörungstheoretiker. Oder ein Plattencover der Hip-Hop-Truppe The Coup, das im September 2001 erscheinen soll, ist ein gängiges Beispiel, das mich seinerzeit auch ziemlich verwirrt hat. Es zeigt die explodierenden Türme des World Trade Center. Kurz vor der Veröffentlichung des Albums passiert 9/11. Das Album wird zurückgezogen, ein gespenstischer Zufall, sage ich. Predictive Programming, sagen Verschwörungstheoretiker. Auch im Fall Eliza Lam schwirrt diese fast schon esoterische Theorie umher. 2005 läuft in den Kinos der Horrorfilm Dark Water an. Die Geschichte einer jungen Frau, die in einem Wassertank eines Hochhauses stirbt. Ihre Leiche wird gefunden, als andere Bewohner sich über den mangelnden Wasserdruck und den fauligen Geruch des Wassers beschweren. Gespenstische Parallelen, sage ich. Predictive Programming, sagt die Verschwörungscommunity. Und da ist noch mehr. Die junge Frau im Film heißt Dahlia und ihre kleine Tochter heißt Cecilia, wie das Cecil Hotel. Und schließlich? Eine große Rolle im Film Dark Water spielt der Aufzug. Immer wieder wird Dahlia in beklemmenden Bildern im Aufzug gezeigt, verzweifelt Knöpfe drückend. In einem einstündigen Video werden diese Zusammenhänge zusammengeführt. In Ausschnitten aus dem Film und suggestiven Kommentaren.
Remember when we watched Eliza Lam frantically pushing the elevator buttons?
So I went into the elevator and the buttons are burnt off.
Sie ist dem Aufzug ausgeliefert, wie Eliza Lam. Im Horrorfilm schleicht sich die kleine Tochter Cecilia auf das Dach des Gebäudes. Die Parallele zum echten Fall, auch hier ist die schwere Tür zum Dach verschlossen. Eigentlich.
Notice how they say it was supposed to be locked.
Why was the door open?
It was locked. Someone else opened it.
Was der Kommentator hier andeutet, sie behaupten, die Tür sei verschlossen gewesen. Wer also hat sie geöffnet? Dann fällt die Tochter in den Wassertank, der ebenfalls verschlossen gewesen sein soll.
Notice how they want you to think that she fell in by accident.
Und wieder, sie behaupten, es sei ein Unfall gewesen und schuld ist der Hausmeister.
And of course, they blame it all on the maintenance guy.
Ein Sprung zurück zum Aufzug mit der mittlerweile berüchtigten allwissenden Perspektive. Es ist der Hausmeister, der diese Perspektive stellvertretend für uns einnimmt.
And you'll notice in the movie that he is the one that watches them while they're on the elevator. And you'll notice that the camera is in the same exact position and angle as that of the camera at the Cecil Hotel.
Zu diesem Zeitpunkt haben wir erst 10 Minuten des Verschwörungsfilmchens gesehen. Es warten noch deftige 50 Minuten auf uns. Doch nun werden die behaupteten Zusammenhänge immer wirrer.
In the movie, the address is 540 Eastwood. And the Cecil Hotel's address is 640 South Main Street.
Nun denn, der dreuende Tonfall bleibt. Auch wenn Fakten zusammengezogen werden, die offensichtlich nichts miteinander zu tun haben. Der Autor der YouTube-Verschwörungstheorie gleitet dann übergangslos in die Hollywood-Geschichte, zieht Parallelen zu The Wizard of Oz, der Farbe Rot als ominösem Symbol der Verdammten und spricht irgendwann über Kaninchen, die in ihren Höhlen verschwinden. Blenden wir uns aus. So funktioniert also Predictive Programming. Parallelen zwischen Fiktion und Realität werden zusammengeführt. Dass die Macher von Dark Water, dem Horrorfilm von 2005, von der Existenz des Cecil Hotels wussten und bewusst Fährten legten, wie etwa die Namen. Dass sie um die gewalttätige Historie wussten und assoziativ in eine Horrorparabel umdeuteten, diese Möglichkeit wird natürlich nicht erwähnt. Natürlich, es bleiben bemerkenswerte Parallelen. Aber sollte der Tod von Eliza Lam sich also nach einem minutiösen Fahrplan abgespielt haben, der 8 Jahre zuvor in einem Hollywood-Film zusammenfantasiert wurde? Das legt diese Glaubensrichtung von Verschwörungsszenarien letztlich nahe. Auch wenn immer wieder eingeschoben wird, macht daraus, was ihr wollt. In der Psychologie wird das Bestätigungsfehler genannt. Die Theorie existiert zuerst, dann werden Beweise gesucht, die sie untermauern. Interessanterweise nennen sich diese Menschen dann Skeptiker, auch wenn sie gerade das nicht sind, sondern eher leichtgläubig. So langsam habe ich das Gefühl, im Verschwörungssumpf unterzugehen. Einmal im Netz, in dieser Parallelwelt, reichen mich die Algorithmen immer weiter durch. Von einem YouTube-Video zum nächsten, endlose Kommentare mit weiteren Links, Facebook-Gruppen mit noch mehr Links, Videos, Beweisen, endlich alles geklärt, endlich alles aufgedeckt, endlich, endlich, endlich. Das Gefühl taucht auf wie eine Blase. Die ganze Welt hat sich verschworen. Gegen sich selbst, vielleicht aber auch ganz spezifisch gegen mich. Und dann auch noch diese ganze dramatische Musik immer.
Nächste neue Nachricht.
Oh, immer nur die Mailbox, Heiko. Okay, ich bin jetzt auf Seite 23 und ich habe irgendwie das Gefühl, da fehlt was Grundlegendes. Also ich würde irgendwie an der Stelle mal gern auf den Stand gebracht werden, was die wichtigsten Verschwörungstheorien sind. Also du redest sehr spezifisch immer eben am Fall Eliza Lam sozusagen dran. Das ist auch gut, aber irgendwie wäre nochmal so ein Überblick schön. Okay, ich mach mal weiter. Bis dann, tschüss.
Absolut berechtigter Einwurf. Die Top 5 zeitloser Verschwörungstheorien, die sich einfach nicht wegerklären lassen wollen. Nummer 5. Die sogenannten Chemtrails. Dabei handelt es sich ganz schlicht um Kondensstreifen von Flugzeugen, die, so die Theorie, mit Chemikalien angereichert sind, mit dem geheimen Ziel, die globale Erderwärmung zu dämmen. Die Verschwörungstheoretiker glauben, dass diese chemischen Zusätze Mensch und Natur schaden. Nummer 4. Die hohle Erde. Diese Theorie besagt, dass die Erde nicht etwa massiv ist, sondern innen ausgehöhlt. Sie geht zurück ins Jahr 1692.
Ich habe da auch Folien zu.
Natürlich. In länglichen Ausführungen wird dann erklärt, dass man über die Nord- und Südpole ins Innere kommt.
Und wenn man hier rumgeht, dann wird man auch immer angezogen von der Erdkruste. Hier ist eine zentrale Sonne. Im Inneren gibt es genauso Kontinente. Und Meere wie außen.
Im Inneren der Erde leben Bruderschaften, Abkömmlinge des versunkenen Kontinents Atlantis. Und der neueste Twist? Präsident Obama besuchte zuletzt die Antarktis. Bereitet er seinen Abgang ins Innere vor? Auf Platz 3. Die Mondlandung hat nie stattgefunden. Diese Theorie behauptet, dass die NASA, die amerikanische Raumfahrtbehörde, die Mondlandung nur inszeniert hat, mithilfe des mittlerweile verstorbenen Regisseurs Stanley Kubrick. Weiter geht's mit Platz 2. Die Ermordung von Präsident John F. Kennedy am 22. November 1963. Ein nationales Drama mit Unterbrechung des laufenden Fernsehprogramms.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
Die offizielle Erklärung? Die Tat eines Einzelgängers, Lee Harvey Oswald, der wiederum 2 Tage später erschossen wurde. Dies ist das Beispiel einer Verschwörungstheorie, die sich auch der Tatsache verdankt, dass die Behörden nicht komplett offenherzig vorgegangen sind. Und das ist ein wichtiger Punkt. Nicht jede Verschwörungstheorie sollte leichtfertig vom Tisch gewischt werden. Professor Fahl Trober, der Verschwörungsideologien vor allem im politischen Spektrum beobachtet, bringt es auf den Punkt.
Es gibt natürlich in der Politik, in der Geschichte, in der Gegenwart politische Verschwörungen, ganz klar. Ja. Und es gibt bestimmte Ereignisse, die bis heute noch nicht endgültig geklärt sind, wo die Möglichkeit besteht, dass sie Ergebnis einer Verschwörung sind.
Prägende, weltbekannte Fälle wie diese sind natürlich der Anlass für jeden Verschwörungsfanatiker, Schlüsse auf die Grundverderbtheit der Politik zu ziehen. und auf die Verfasstheit der Welt. Und nun der unangefochtene Spitzenreiter in unserer Top 5 der beliebtesten Verschwörungstheorien der jüngeren Zeit. Zu ihm gibt es natürlich ein eigenes YouTube-Meta-Genre, die Zusammenstellung von Verschwörungstheorien zu einem Thema.
Top 10 heute mit 10 Verschwörungstheorien rund um den 11. September.
Ungebrochen ist die Faszination um die genauen Umstände von 9/11 im Netz. Es gibt stundenlange Videos, die sich kleinsten Details widmen und vermeintliche Widersprüche aufdecken. Diese Detaildiskussionen führen dann oft zu eher groben Theorien.
Bin Laden und Bush. Die Bush- und Bin Laden-Familie haben bereits lange Geschäftsbeziehungen. Die Bin Laden-Familie investierte sogar in das erste Ölunternehmen von George W. Bush. Ein Umstand, der viele Theoretiker mutmaßen lässt.
Ja, man ahnt, was da so gemutmaßt wird.
Schreibt eure Meinungen zum Thema in die Kommentare. Mehr Verschwörungstheorien gibt es hier auf Streng Geheim. Unbedingt vorbeischauen und abonnieren. Auf Wiedersehen.
Ja, auf Wiedersehen. Ich muss mich plötzlich an das Gespräch erinnern, das ich mit dem amerikanischen YouTube-Verschwörungserklärer John Lorden geführt habe. Er sieht 9/11 als Einschnitt, gerade in Bezug auf Verschwörungstheorien.
9/11 certainly changed how many people see the government. But it changed the climate in America in a dramatic way. I remember one of the first things I did was put an American flag up in my truck. And it had been so long since I just even thought of representing that. It really pushed us in a direction of feeling like we're not quite as free as we used to be.
Die massive Einschränkung der Freiheit ist das eine. Das andere ist ein Gefühl. Das Gefühl, das sich immer wieder aus den endlosen Kommentarspalten, aus den Videos, den Blogbeiträgen, den Tweets herauslese. Wir werden belogen. Aber wir lassen das nicht auf uns sitzen. Wir finden die Wahrheit. Ich befürchte, Verschwörungstheorien sind Mainstream geworden. Durch das Netz. Professor Pfahl Trober, mit dem ich in der Bibliothek sitze und der über Verschwörungstheorien zur Weimarer Republik und in der NS-Zeit promovierte, bestätigt mir das.
Wenn man die Verschwörungsvorstellungen der Zeit vor dem Internet mit der danach vergleicht, dann spielt das Internet eine ganz enorm große Rolle für die Verbreitung und für die Akzeptanz von Verschwörungsvorstellungen. Und heute ist die Verschwörungsvorstellung ein Mausklick entfernt. Da gibt es fernsehtaugliche Filme im Internet, die auch mit geschickten Suggestionen arbeiten. All das hat es ja vorher nicht gegeben.
Diese Professionalisierung des Misstrauensäens, die natürlich durch die vielgerühmte Demokratisierung des Netzes möglich gemacht wurde, weil die Produktionsmittel wirklich jedem zur Verfügung stehen und der Einstieg in die Technik immer niedrigschwelliger wird. Professor Pfahl Trober, der Journalist Thomas Krüter, Sie beschäftigen sich viel mit historischen Verschwörungstheorien.
Wir hören dich noch.
Aber wie ist es mit den spezifischen Bedingungen im Netz?
Wir hören dich noch.
Das Ehepaar Alexandra und Alexander Waschkau betreibt Hoaxilla. Liegt
das an uns?
Sie nennen sich der skeptische Podcast aus Hamburg. Dort stellen sie Verschwörungstheorien, moderne Sagen, sogenannte Urban Legends, mysteriöse Fälle auf die Probe. Sie machen das jetzt schon einige Jahre. Sie sind sehr tief drin in dieser Welt und auch Sie glauben an den einen Moment, der alles änderte im Netz.
Für mich einer der Auslöser dafür, die Ereignisse nach dem 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten, wo ja eine reale Attacke...
Immer wieder taucht in meinen Gesprächen mit den Fachleuten dieses Datum auf, eine Zeitenwende. Weil ähnlich wie im Fall JFK offensichtlich Informationen vorenthalten wurden, wenn man etwa an die beiden anderen Flugzeuge denkt, die ins Pentagon und in ein offenes Feld gestürzt sind. Bis heute ist die veröffentlichte Faktenlage dazu sehr dünn. Für Verschwörungsanhänger ein gefundenes Fressen. Und weil zeitgleich zum historischen Ereignis auch die Bedeutung des Internets stetig stieg, finden seitdem Userinnen und User in diesem Fall einen Anlass, um sich zu äußern. Das hat natürlich auch mit einer gefühlten Aufwertung der eigenen Person und seiner Meinung zu tun.
Also das ist ja auch so, dass Verschwörungsvorstellungen eine gewisse Faszination ausüben. Das ist was Geheimnisvolles, was Ungeklärtes. Man hat auch den Eindruck, wenn man selber an Verschwörungsvorstellungen glaubt, man hat die Wahrheit erkannt, alle anderen haben sie nicht erkannt. Also es ist so ein elitärer Erkenntnisanspruch, der sich damit verbindet.
Was Auserwähltes.
Also nur ich habe hinter die Kulissen der Politik geschaut, die anderen nicht.
Genau das ist die Grundhaltung, die ich in all den Videos heraushöre. Der irrationale Stolz, das vermeintliche Herrschaftswissen des Einzelnen, verbunden mit einem missionarischen Eifer, all das mit der Welt zu teilen. Und das Netz wirkt da wie ein Brandbeschleuniger. Wenn man nun die weltweite Debatte um die vermeintliche und tatsächliche Unzuverlässlichkeit der offiziellen Medien noch hinzudenkt, ist es leicht, sich im Netz in ein Klima allumfassenden, monströsen Misstrauens fallen zu lassen. Aber wie funktioniert das nun genau? Ich spreche mit Ingrid Brodnik.
Okay.
Sie ist Journalistin und hat zuletzt ein Buch über Hass im Netz veröffentlicht.
Soll ich nochmal einfach von vorne beginnen?
Nicht nötig. Frau Brodnik, warum sind die Bedingungen im Netz so besonders, wenn es darum geht, sich in ein Klima des Misstrauens, des Zweifelns zu ergeben?
Wir können online beobachten, dass Menschen eben die Möglichkeit haben, sich in ihre Interessen hineinzusteigern. Ich zum Beispiel, ich mag wirklich Katzenbilder gerne, das ist jetzt kein Klischee, das ist bei mir wirklich so. Und ich folge auch Accounts, wo ich mir diese Bilder eingeblendet bekomme. Ich kann mich da quasi ein bisschen hineinleben. Und wenn ich jetzt aber jemand bin, der, sagen wir, so das Gefühl hat, die Welt ist so undurchschaubar und da muss es ja irgendwie einen noch tiefer liegenden Grund geben, dann kann ich online auf gewisse Seiten gehen. Das nennt man diese digitalen Räume, wo ich dann ständig mit so Inhalten konfrontiert werde, die genau zu mir passen. Das nennt man die Echokammer. Wie ein Echo hallt die eigene Meinung darin zurück.
Eine andere Formulierung in diesem Zusammenhang, die sogenannte Filterblase. Beiden Ideen liegt eben zugrunde, dass vor allem in sozialen Netzwerken die Algorithmen immer weitere Themen vorschlagen, die bestätigen. Abweichende Positionen werden vernachlässigt. So verengt sich der gedankliche Spielraum. So ist es mir auch bei YouTube ergangen. Vom an sich banalen Fahrstuhlvideo von Eliza Lam aus bin ich in eine Welt des Misstrauens, eine Welt der Verschwörung des Generalverdachts gezogen worden. Fakten spielen da keine Rolle mehr. Überhaupt Fakten.
Wir beobachten einen doch nicht so kleinen Teil der Bevölkerung, der tatsächlich so einen ungewöhnlichen Umgang mit Fakten hat. Das sieht man immer wieder online, wenn zum Beispiel eine Falschmeldung kursiert und dann wird die aufgeklärt und quasi korrigiert und dann schreiben Leute drunter Sachen wie, es hätte aber wahr sein können oder ich glaube die Meldung aber weiterhin. So als ob Fakten so eine reine Gefühlssache wären und die eine Sache nimmt man an und die andere nicht.
So werden Fakten zu Störgeräuschen degradiert, die die Überzeugung, einer Verschwörung auf der Spur zu sein, nur stören. Fakten spielen dann keine Rolle mehr. Dass Eliza Lam im Netz regelmäßig über ihre Probleme mit einer Depression sprach, dass sie von Medikamenten sprach, dass diese für sie so wichtigen Medikamente dann im Obduktionsbericht nicht in ihrer Blutbahn gefunden wurden, dass sie also scheinbar wichtige Medikamente abgesetzt hat, all das geht in all den Verschwörungstheorien um Gedankenkontrolle, die Illuminaten, Gespenster, Geister unter. Es hat lange gedauert, bis ich auf diese Fakten gestoßen bin. Die beiden Hoaxilla-Podcaster, die auch zum Thema recherchiert haben, formulieren es noch stärker.
Also unsere Erfahrung ist, dass Verschwörungstheorien immer dann greifen, wenn der reale Sachverhalt zu kompliziert oder gar nicht auflösbar ist.
Weil oder auch schlicht und ergreifend zu banal, so traurig, wie das jetzt klingt.
Ja.
Also da ist eine junge Frau einfach verstorben, weil sie ihre Medikamente bei einer psychischen Erkrankung abgesetzt hat, so ist zu vermuten. Und das ist für manche Menschen einfach schwer zu begreifen auch.
Ja.
Die Banalität des Todes. Damit haben wir einfach Schwierigkeiten. Es ist schwer zu akzeptieren, dass ein junger Mensch so einfach zu Tode kommen kann. Deshalb greifen wir zu einem Trick. Wir fiktionalisieren den Fall und assoziieren unsere inhärenten Glaubenssysteme um sie herum. So wird Eliza Lam zu einer Projektionsfläche unserer eigenen Obsessionen. Angesichts der wachsenden Zeit, die wir alle im Netz verbringen, ist diese Entwicklung der Verschwörungstheoretisierung der Welt überhaupt noch aufzuhalten? Herr Grüter?
Das ist ausgesprochen schwierig. Per Definition im Glauben nur andere an Verschwörungstheorien. Niemand, den Sie fragen, glaubt an eine Verschwörungstheorie. Dann können Sie natürlich argumentieren, wie Sie möchten, aber das Grundmisstrauen ist da.
Was hilft da, Frau Brodnik?
Tatsächlich ist die tragische Erkenntnis jene, dass wir Menschen eben manche nicht mehr reichen werden. Dass manche, wenn sie dann mit Fakten konfrontiert werden, umso mehr das nicht glauben wollen und das erst recht wieder als Beleg der Verschwörung sehen, denn dass dauernd Leute dagegen anagitieren, das ist ja schon seltsam.
Zusammengefasst, wir suchen eher Informationen, die unseren Meinungen entsprechen. Das ist selektive Wahrnehmung und diese bestätigende Informationen bewerten wir dann nochmal besonders stark. Der sogenannte Information Bias. Um Menschen in politischen Diskussionen zu steuern, wird sich genau das zunutze gemacht.
Ein Beispiel: In den USA glauben ja viele Bürger allen Ernstes nicht, dass es den Klimawandel gibt, geschweige denn, dass dieser von Menschen mitverursacht wäre. Vor allem republikanische Wähler glauben das oft nicht. Es gibt aber moderate republikanische Politiker, die sehr wohl überzeugt sind, dass es den Klimawandel gibt und die auch ihrer Wählerschaft klar machen wollen, warum es wichtig ist, dass die USA darauf achten, dass auch Umweltbewusstsein zusätzlich Normalität wird bei republikanischen Wählern. Und die machen das dann mitunter so, dass sie das Reizwort Klimawandel nicht in den Mund nehmen. Die sagen, in den nächsten Jahren werden die Chinesen sehr viele Produkte kaufen wollen, die umweltschonend sind. Die brauchen das, damit sie quasi nicht im Smog ersticken. Und entweder wir produzieren diese Produkte oder die Deutschen entwickeln diese Technologie und dann kriegen die Deutschen das ganze Geld der Chinesen.
Die Wahrheit über den Umweg. Nicht nur für Verschwörungsanhänger sind derlei rhetorische Kniffe allerdings, einmal aufgedeckt, eher ein Grund, um sich komplett abzuwenden vom politischen System. Ich sitze immer noch mit Verschwörungshistoriker Grüter in seinem Haus bei Münster. Es hat angefangen zu regnen. Der Hund wird ungeduldig und dann wird auch Thomas Grüter ungeduldig. Vielleicht ist es doch ganz einfach. Vielleicht müssen wir einfach nur damit klarkommen, jeder Einzelne, dass es absolute Gewissheit nicht gibt.
Man muss auch mal damit leben können, dass man sagt, ich weiß es nicht und ich kann es auch nicht ermitteln. Und das ist das, denke ich mal, was den meisten Leuten am schwersten fällt. Einfach mit der Unsicherheit leben zu können und mit der Ungewissheit, dass bestimmte Dinge sich eben einfach nicht mehr klären lassen.
Wir werden vielleicht nie letztlich klären können, warum und wie Eliza Lam gestorben ist, wie JFK ermordet wurde, wie 9/11 in allen Details passiert ist. Egal, wie viele Geschichten wir uns darüber erzählen im Internet, wie verzweifelt auch immer wir auf der Suche nach Sinn sind. Zusammenhänge sind kompliziert. Das war schon immer so. Aber das Internet in all seiner detailreichen Pracht führt uns das so sehr vor Augen wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Unendlich viele Pfade, Querverweise, Umwege, denen ich folgen kann. Alle unterschiedslos wichtig. Vielleicht. Ich habe an der Geschichte um Eliza Lam gemerkt, wenn ich das Narrativ der sogenannten Mainstream-Presse verlasse und mich komplett der auch nur scheinbaren Objektivität der Algorithmen ausliefere, den Links folge, wohin das Netz mich treibt, dann zerfasert schnell jeder Gedanke, dann löse ich mich auf. Auf jede Begründung folgt zwingend das Gegenargument. Irgendwo werden noch mehr Unklarheiten beseitigt. Ich muss nur die Seite finden. Ich fühle mich völlig überfordert, ausgehöhlt und verunsichert. Sollte ich jetzt einen Blogpost dazu schreiben und meine Sicht ergänzen? Ist das vielleicht sogar meine Pflicht, weil ich eben doch noch ein bisschen mehr weiß als ihr anderen da draußen? Oder geht es hier nicht doch eher um entfesselten Narzissmus, um öde Rechthaberei, um das letzte Wort und um ein kleines Ego? Ab einem gewissen Punkt habe ich die endlosen Kommentarzeilen nicht mehr lesen wollen, weil ich gemerkt habe, es ging mir vielleicht doch eher um noch mehr Erregung, noch mehr Emotion. Wie in einer Real-Life-Soap-Opera. Mit einem sehr tragischen, sehr wahren Menschenleben im Zentrum. Gerade diese Diskrepanz ist schwer auszuhalten. Schweigen ist immer auch eine Option. Und die Komplexitäten der Welt, wir werden sie aushalten müssen.
Heiko, ich habe ganz vergessen, du musst das Feature natürlich noch absagen. Also muss, Wortende dann ungefähr bei so zwischen 53 und 54. Musik hinten dran und dann als Absage ganz schlicht, die ganze Welt hat sich verschworen. Ein Close Reading des Falles um Eliza Lam. Ein Feature von Heiko Bär. Das reicht dann. Ach so, ja, und eine Produktion von Deutschlandradio Kultur. Redaktion Jana Wuttke, also Icke. Und ja, das war's dann. Bis dann. Tschüss.